Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Matthias Hülsmann, der Senior Vice President Logistics, der die Ersatzteil-Supply Chain von Bosch Mobility managt. Matthias und sein Team arbeiten seit fast 3 Jahren an einer grundlegenden Transformation der End-to-End-Supply Chain des Aftermarket-Geschäfts von Bosch. Und genau darum geht es heute. Los geht's. Hallo Matthias, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Danke Boris für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Wir haben ein wahnsinnig spannendes Thema heute. Und zwar möchte ich mit dir über die Transformation eures Ersatzteilgeschäfts, also eurer Ersatzteil-Supply-Chain, Aftermarket-Supply-Chain bzw. Aftermarket-Logistik sprechen. Mega, mega spannendes Projekt, was ihr da gestartet habt. Und da seid ihr mitten auf der Reise sozusagen. Und du bist Kopf des Ganzen, bist dafür verantwortlich, was da bei diesem Projekt passiert. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was du uns heute zu berichten hast. Aber lass uns vielleicht mal so einsteigen. Das Aftermarket-Geschäft von Bosch Mobility. Was beinhaltet das eigentlich? Wie sieht das aus? Ihr seid nach wie vor der größte Automobilzulieferer der Welt, richtig? Zumindest ein, zwei oben spielt ihr mit in der ganz obersten Liga der Automobilzulieferer und der Ersatzteile für Fahrzeuge allgemein. Aber beschreibt ganz gerne für die Zuhörenden, was es mit eurem Ersatzteilgeschäft oder Aftermarket-Geschäft auf sich hat.
Also sehr gerne, Boris. Ja, genau. Bosch Mobility Aftermarket ist der Bereich von Bosch, der sich mit den Fahrzeugen im Feld beschäftigt. Mhm. Ja, und damit unterscheiden wir uns vom Erstausrüstungsbereich von Bosch Mobility. Wir haben ein, ich würde sagen, einmalig breites Ersatzteilsortiment, das wir in 157 Länder der Welt verfügbar und lieferbar haben.
Und wenn du sagst breites Sortiment, gib mal ein Beispiel von Ersatzteilen, die der ordinäre Zuhörer wiedererkennen würde.
Ja gut, Bremsscheiben, Dieselpumpen, Scheibenwischer, wir haben 250.000 verschiedene Artikel, die bestellbar sind bei uns.
Und also alles, was im Fahrzeug so schief gehen kann bei mir, das könnt ihr lösen, das Problem.
Mehr oder richtig, weniger. Filter, alles, was da eigentlich für die Reparatur benötigt wird, damit die Fahrzeuge im Feld wieder mobil werden, das liefern wir und haben daneben auch noch eigene Lösungen für Prüfdiagnose, Werkstatttechnik inklusive Software, die wir herstellen. Mhm. Und wir betreiben die größte unabhängige Werkstattkette, ja, den Bosch Car Service, mit über 13.000 Werkstätten weltweit. Und in Summe sind wir in dem Geschäftsbereich von Bosch hier 16.000 Mitarbeiter weltweit. Die Zentrale von uns ist in Karlsruhe.
Und wie gesagt, ihr seid international tätig. Nicht nur Deutschland, in der ganzen Welt sind die Ersatzteile von Bosch gefragt.
Absolut. Das ist in 157 Ländern liefern wir heute. Mhm. Und wir haben fast den größten Teil des Geschäftes nicht mehr in Deutschland, ganz klar. Und ja, wir sind da sehr international aufgestellt.
Und nur noch zum Verständnis, es geht hier nicht nur um PKWs, sondern es geht auch um Nutzfahrzeuge?
Es geht auch um Nutzfahrzeuge, es geht um alle Arten von mobilen Kraftfahrzeugen, die wir uns vorstellen können, für die Bosch Teile produziert oder für die wir auch Teile zukaufen, um sie dann im Bosch-Namen zu vermarkten.
Und du hast eben schon erwähnt, die Produktion beispielsweise ist nicht mehr, vielleicht war es auch noch nie so, alleine auf Deutschland fokussiert. Das ist nicht ein Modell, wo alles hier in Deutschland produziert wird und dann die Welt geschickt wird, sondern ihr habt auch Produktionsstätten auf der ganzen Welt. Gebt noch mal ein bisschen ein genaues Verständnis davon, wie eure Supply Chain, eure Produktionsstätten aktuell auch aufgestellt sind weltweit.
Ja, die Produktionsstätten von dem Erstausrüstungsbereich produzieren, das sind irgendwie 250 Werke weltweit und wir als Aftermarket beziehen von diesen Werken unsere Ersatzteile, wenn sie in Serie sind und auch nach dem Serienende. Das heißt, wir sind der Händler, der von dem Erstausrüstungsbereich die Teile im Aftermarket an die Kunden distribuiert und zusätzlich noch eigene Lösungen und wie gesagt die Car-Service-Werkstätten selbst betreibt, um das gesamte Ökosystem des Aftermarkets vollumfänglich bespielen zu können.
Es ist eine Situation, ich komme jetzt mal auf so kleinere Märkte. Geh mal gesetzt den Fall, ein kleineres Land in Südamerika beispielsweise, vielleicht nicht abgedeckt durch eine Produktionsstätte von euch. Kann dort das gesamte Spektrum an erwartbaren Ersatzteilen geliefert werden und auch local for local da gesourced werden von euren Werken? Oder gibt es auch noch Situationen, wo man irgendwie was über die Kontinente hinweg transportieren muss?
Oh ja, da wird sehr viel über die Kontinente gebracht. Also dieses Spektrum, was wir anbieten, ist in den verschiedenen Ländern natürlich landesspezifisch, entsprechend des Fahrzeugparkes, der in dem jeweiligen Land auch vorherrscht, den wir bedienen wollen. Und die meisten, zum Beispiel in Western Latin America, dort haben wir keine Produktionsstätten, sondern liefern nur die Ersatzteile rein, die dann für den Fahrzeugpark dort verfügbar sind, um die Reparaturen schnell und zuverlässig machen zu können. Das heißt, wir haben viel Distribution. Man sieht, wir balancen in der Logistik nicht nur die 250.000 verschiedenen Artikel, die wir haben, sondern wir haben auch eine Distanz. Wir haben ungefähr 1.000 Sources, die wir mit über 100.000 Ship-Tos, also mit Ablieferstellen, verbinden. Ja, wir haben ein Time-Balancing, das heißt, die Lieferanten bzw. unsere Bosch-Werke haben Lieferzeiten von 1 bis 4 Monaten und wir liefern aus unseren 52 Distributionszentren, die wir im Augenblick betreiben, liefern wir innerhalb von 1 bis 3 Tagen an unsere Kunden. Das heißt, wir balancen hier auch dieses Time-Gap zwischen dem, was die Kunden von uns im Aftermarket wollen und dem, was die Lieferanten und die Sources bereitstellen können. Ja, und last but not least haben wir das Thema der Quantität. Ja, eine Palette mit Zündkerzen, das sind 12.000 Stück drauf. Und unsere Kunden können 6er-Packs bestellen oder auch einzeln zum Teil. Und das ist im Prinzip das, was wir als Logistik machen. Also wir haben das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Quantität und das in 157 Ländern. Das ist unser Spielfeld und da ist die Aftermarket Distribution Chain zu Hause.
Damit wird schon die Komplexität sichtbar, über die wir heute sprechen wollen, wie man die beherrschbar machen kann. Aber es heißt auch dann zugleich, dass ihr alle Transportwege nutzt. Das heißt Seefracht, auch Luftfracht wahrscheinlich in bestimmten Fällen und Landtransporte und Zug. Also alle Transportmodi sind bei euch vorhanden.
Wir nutzen alle Transportmodi, ganz klar. Und wir haben ein sehr großes Logistiknetzwerk über die Welt, wo wir mit Area Distribution Center in Europa, Amerika und in Asien arbeiten, die dann in die LDCs, also die Local Distribution Center, die Ware verteilen und an diese 100.000 Ablieferstellen bringen. In Summe sind wir 2.500 passionierte Logistiker in dem Bereich, die die 52 Distribution Center bewirtschaften und die pünktliche und zuverlässige Lieferung sicherstellen. Das sind, wenn man sich das vorstellt, ungefähr 20 Millionen Orderlines, die wir im Jahr an die Kunden verschicken. Das sind in der Größenordnung 2 Millionen Paletten pro Jahr an Material, die wir verschiffen. Und das ist das, was wir als Dienstleistung für die Verfügbarkeit und die Kunden, die ihre Mobilität ja zurückhaben wollen, weil das Auto in der Werkstatt ist und nicht mehr fährt und dann braucht es ein Ersatzteil. Und wir liefern dieses schnell und zuverlässig und können damit die Mobilität der Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer sicherstellen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass da auch die Sensibilität entsprechend hoch ist. Wenn ich auf meine Mobilität, auf mein Fahrzeug angewiesen bin und ich muss warten, weil das Ersatzteil nicht da ist, ist sehr, sehr frustrierend. Haben wir alle schon kennengelernt. Und dass da sozusagen die Nerven blank liegen, wenn das Auto lange Zeit in der Werkstatt steht, ist schon eine große Herausforderung. Aber seht ihr denn wirklich den Endkunden, also den Besitzer des Fahrzeuges, als euren Endkunden, weil letztlich, wenn ich mit meinem VW oder mit meinem Audi oder Porsche oder wie auch immer in die Werkstatt fahre, dann fahre ich in eine Vertragswirtschaft von Volkswagen beispielsweise und nehme jetzt nicht wahr, dass es Bosch ist im Hintergrund, der diese Zündkerzen liefert oder diese Dieselpumpe oder wie auch immer. Wen seht ihr als euren Endkunden? Erstmal euer eigenes Werkstattgeschäft beziehungsweise die Werkstätten oder auch gleichzeitig im Umkehrschluss die Endkunden, die auf ihr Fahrzeug warten?
Also unsere echten Kunden sind die Werkstätten und die Handelsstufen, die davor liegen. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Großhändler, wir haben Kleinhändler, wir haben Werkstätten. Also alle die bedienen wir. Und in unserem Narrativ ist natürlich wichtig, dass wir auf den Endkunden gucken und auf dessen Painpoint, weil auch unsere Kunden haben Kunden und die müssen zufriedengestellt werden am Ende des Tages. Und wenn wir das schaffen, mit unserer Dienstleistung über unsere Kunden den Endkunden zufriedenzustellen, dann sind wir erfolgreich. Und von daher haben wir uns in dem Narrativ, was wir für die Logistik mit dem Endkunden beschäftigt und der persönlichen Erfahrung, die du gerade sehr schön dargestellt hast. Ja, wenn dein Auto in der Werkstatt ist, dann zählt für dich vor allen Dingen eins, nämlich wann kriege ich mein Auto zurück? Das ist dann die Hauptfrage und der Mehrwert, den wir auch als Logistik im Aftermarket liefern können, ja, wo wir sagen, hohe Verfügbarkeit, das heißt, dass es schnell geht und Zuverlässigkeit, dass der Termin auch eingehalten wird, der dir gegeben wird oder den wir unseren Kunden geben und der dann dem Endkunden gegeben wird. Das sind die Mehrwerte, die wir leisten können und damit ist die Logistik im Aftermarket auch integraler Bestandteil des Geschäftsmodells unseres Geschäftsbereiches, den wir haben und hat eine ganz besondere Stellung und auch Verantwortung, weil die Verfügbarkeit hat direkt mit der Topline, also mit dem Umsatz zu tun, weil je besser verfügbar, desto mehr Umsatz macht man und damit ist die logistische Performance für uns ganz entscheidender Faktor in unserem Geschäftsbereich.
Nochmal aus Endkundensicht, was glaube ich auch noch dazu kommt, ist, dass glaube ich die meisten Leute wahrnehmen, dass Reparaturen für Fahrzeuge in der Werkstatt teuer sind. Und wenn ich viel dafür bezahlen muss, dann ist auch die Erwartung auch nochmal höher, dass wirklich alles verlässlich, termingerecht und so weiter und schnell vonstatten geht, wenn ich schon einen hohen Preis bezahle.
Ja. Ja, das ist richtig. Ich meine, die Qualität der Produkte, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und natürlich, dass dann auch die Qualität des Service so ist, dass man ja am besten alles sofort verfügbar hat und am nächsten Tag die Werkstatt spätestens verlassen kann. Und das ist im Prinzip unser Ansporn. Und da sprichst du auch schon was an, was uns sozusagen auf den Fahnen geschrieben steht. Wir wollen die Verfügbarkeit wirklich auf fast vollständig über das gesamte Portfolio bringen. Ja, wir haben da in den letzten 33 Monaten einen Fortschritt um 11 Prozentpunkte geschafft in der Verfügbarkeit und uns fehlen noch wenige Prozentpunkte, um das in Summe zu schaffen. Und genau darin liegt dann auch der Mehrwert für den Kunden, wenn er weiß, die guten Ersatzteile von Bosch werden auch zuverlässig und schnell geliefert. Dann ist die Mobilität zurück und unser True North als Logistik ist im Prinzip der lachende Kunde, der dann wirklich wieder ins Auto steigt und die Mobilität zurück hat und sagt, okay, ich bin wieder autonom und und kann aus der Werkstatt fahren. Das ist so im Prinzip unser True North, an dem wir auch unsere End-to-End-Transformation, die du vorhin angesprochen hast, orientiert haben.
Ja, zugleich bewegt euch natürlich auch in diesem Spannungsfeld. Also klar könnte man die Verfügbarkeit dadurch sichern, dass man die Bestände entsprechend überall hochfährt. Aber dann habt ihr noch ein ganz anderes Problem. Ihr seid auch unter enormem Kostendruck. Ich meine, die Konkurrenz schläft nicht. Und es ist ja allgemein bekannt, dass die Branche unter enormem Druck steht. Das heißt, einfach die Bestände erhöhen und damit ist das Problem gelöst. Kann es auch nicht sein. Das heißt, auch da habt ihr nochmal aus anderer Richtung nochmal ganz andere Zwänge.
Absolut. Boris, du sprichst es an. Das war auch vor 2,5 Jahren, wenn ich zurückdenke, eine Sache, die uns eine große Herausforderung dargestellt hat. Das natürlich in der Organisation gesagt wurde, okay, es gibt da so ein Grundgesetz, das heißt, hohe Lieferung ist hoher Bestand und niedrige Lieferung ist niedriger Bestand. Und das ist einfach so und das war in den letzten 10, 20 Jahren so. Und das war eine der großen, ja, also dieses Mantra war eigentlich eine der großen Hürden, die es zu überspringen gab auf unserer End-to-End-Reise. Weil wir natürlich nicht nur die Performance verbessern wollten und damit die Kunden-Experience, dass er wirklich die Teile sofort hat, sondern auch die Ressourcen optimieren. Und das ist in den letzten 33 Monaten intensiv und nachhaltig erreicht worden. Und wir haben auch noch Potenzial, noch besser zu werden. Und darüber können wir gleich im Folgenden ein bisschen sprechen.
Ja, du sprichst mal von diesen 33 Monaten und was du damit meinst, ist dieses Projekt, was ihr Promise Chain genannt habt, also wirklich ein Projekt, um sich mal dieses Aftermarket Supply Chain Geschäft detailliert anzuschauen und wirklich als Projekt zu betrachten und wirklich gezielt mit Partnern gemeinsam voranzubringen und zu verändern. Dafür habt ihr auch schon Preise gewonnen, das ist also ein Projekt, was entsprechend schon Erfolg gezeigt hat, aber beschreib mal bitte vielleicht erstmal in Kurzform, worum es bei diesem Projekt geht, bevor wir dann in die Details einsteigen.
Ja, gerne. Also bei der Promise Chain, das ist im Prinzip ein Framework, das wir im Nachhinein entwickelt haben aus den verschiedenen Workstreams, die jetzt seit 33 Monaten bei uns im Bereich laufen. Ich habe ja vor 33 Monaten, also am Anfang 23, die Verantwortung für die globale Logistik vom Aftermarket übernommen. Und wir haben zu Beginn erstmal nochmal die Why-Frage gestellt. Ja? Warum sind wir da? Was ist unsere Mission? Und wir haben etwas die Perspektive geändert. In der Vergangenheit war es so, dass wir eine funktional optimierte Source-Make-Deliver-Supply-Chain-Aufstellung hatten. Ja, es war eine Ersatzteillogistik mit entsprechend des Score-Modells des Materialflusses. Mhm. Und durch die Perspektive zu gucken, okay, was ist eigentlich so unser Why, kamen wir genau auf das, was du vorhin beschrieben hast, ja, dass eigentlich der Startpunkt die Kundenexperience ist, die Endkundenexperience, wo wir sagen, okay, der Painpoint ist, dein Auto ist in der Garage, was willst du? Ein gutes Ersatzteil? Ja, aber vor allen Dingen geht es dir darum, schnell und zuverlässig dein Fahrzeug wieder zu bekommen. Und mit diesem Hintergrund haben wir uns auch eine neue Mission gegeben, wo wir sagen, okay, eigentlich liefern wir ja ein Versprechen. Ja, wir liefern nicht einen Ersatzteil, davon haben wir sehr viele, aber das ist, wie du auch vorhin sagtest, gar nicht so entscheidend, ob du jetzt weißt, was für ein Ersatzteil drin ist, sondern es geht dir um das Versprechen, was dir gegeben wird, dass dein Auto wieder mobil wird. Und daraus ist der Hashtag entstanden, Deliver a Promise of Mobility, der sozusagen als wirklich overarching Purpose für die Logistik und jetzt auch immer zunehmend auch für die anderen Bereiche unsere Mission formuliert. Und mit dem Startpunkt, mit diesem Purpose, der uns antreibt, haben wir die Kette, unsere Prozesskette neu definiert. Und zwar nicht nach dem, wie gesagt, Source Make Deliver, sondern wir haben eine End-to-End-Prozesslandkarte gemalt, die wirklich mit dem Kundenauftragseingang beginnt und mit der Kundenlieferung endet, also End-to-End. Ja, Kunde ist Anfang und Ende der Kette. Und dazwischen ist die Prozesslandkarte. Wir sehen dann, das ist eine Auftragsbestätigung, das ist der erste Touchpoint in der Order-to-Cash-Inbound-Kette. Wir haben dann die P2F, also die Plan-to-Fulfill-Kette. Da wird der Demand-Plan, der Inventory-Plan und der Source-Plan dispositiv ermittelt. Und der Auftrag läuft durch bis zur Procure-to-Pay-Kette, also der Lieferanten-Sourcing-Kette. Dort wird das Teil dann gesourced, kommt an das Lager, das ist dann die Inter-Logistics-to-Demand-Lagerlogistik-Kette, ja, mit dem Goods-Receiving geht es ins Lager rein, mit dem Goods-Issue geht es aus dem Lager raus und dann wird der Auftrag übergeben an die Transportkette zum Order-to-Cash-Outbound und geht dann zum lachenden Kunden, der mit seinem Fahrzeug aus der Werkstatt herausfährt. Und wir haben diese Kette der sachlogischen Abfolge dann auch in Teams gegossen. Das heißt, wir haben ein Team, das heißt Confirm a Promise. Wir haben ein Team, das macht Plan a Promise. Wir haben eins, das Monitor a Promise. Dann Source a Promise, Pick, Pack und Ship a Promise. So, wir haben die Organisation, also die Ablauforganisation so aufgestellt, dass wir die Teams entlang der Prozesskette cross-functional aufgesetzt haben mit verschiedenen Disziplinen, die jeweils diese Teilmission haben, nämlich richtig zu bestätigen und richtig zu sourcen und richtig zu pick, pack und die Durchlaufzeiten im Lager zu optimieren. Und das Schöne dabei ist, dass diese vier Ketten der Logistik, die ich gerade genannt habe, ja, dass sie wirklich zirkulär abgeschlossen sind und als kleine enge Regelkreise funktionieren. Ja, die Order-to-Cash-Kette geht vom Kunden zu Kunden, die P2P-Kette geht vom Lieferanten zum Lieferanten, die I2D-Kette vom Goods-Receiving zum Goods-Issue und die P2F-Kette ist der Planungszyklus von dem Demand-Plan bis zum Ist des jeweiligen Monats und dem Planungszyklus, der dann jeden Monat besser wird. Und ja, wir haben es damit geschafft, dieses Framework so zu entwickeln, dass alle Ketten dieses Thema, ich habe ein Versprechen, was ich weiter prozessiere, heute leben. Ja, das heißt, der Packer am Packtisch, der verpackt nicht irgendwie irgendwelche Produkte, also ein Common Rail oder irgendwie einen Wischer, sondern der verpackt ein kleines Versprechen, wo er weiß, da ist am Ende der Kette ein Kunde, der damit erfolgreich sein Auto aus der Werkstatt bewegt. Und so läuft dieses Versprechen durch unser Liefersystem und mit dieser, ja, mit dieser Orientierung und den Teams entlang der Kette haben wir es geschafft, diese Ablauforganisation so zu gestalten, dass wir heute nicht nur viel höhere Verfügbarkeit haben, sondern auch unser Bestandsniveau um 20% über die gesamte Kette senken konnten.
Wenn du das so beschreibst, diese Organisation, das klingt total plausibel und so müsste es aussehen. Würde ich immer sofort sagen, ja, macht total Sinn. Aber dann stellt sich die Frage, wie sah die Welt denn davor aus und was hat dazu geführt, dass es so aussah, dass ihr Änderungen vornehmen musstet? Das ist natürlich eine lange Historie, Unternehmen verändert sich, Strukturen entwickeln sich in Bereiche oder in Richtungen, wo es nicht unbedingt sinnvoll ist. Man muss irgendwann mal eine Neuausrichtung machen. Aber ich würde ganz gerne mal die Welt davor verstehen, wie es davor aussah und warum es vorher so aussah.
Die Welt davor sah so aus, dass wir wesentlich weniger cross-functional gearbeitet haben. Wir haben uns nicht so aufgestellt, wie wir heute stehen, aus verschiedensten Gründen. Der Markt war anders, es ging ja um Technik, es ging nicht so um das Lieferversprechen, die Why-Frage wurde anders beantwortet. Das sind viele Faktoren aus der Vergangenheit, die da zusammengekommen sind und auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen der Produktion, dem Einkauf und den verschiedenen Fraktionen nicht so stark gefördert wurde oder unter einen gemeinsamen Purpose gestellt wurde. Und von dem Hintergrund ging es eher in der Vergangenheit um eine optimierte Logistik zu machen. Und jetzt haben wir einen anderen Purpose, ja, nämlich das Thema Deliver a Promise of Mobility. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass wir uns agil im Order-Durchfluss die Zeiten und die Ressourcen, die wir für die schnelle Abwicklung und die Lean-Abwicklung unseres Geschäfts im Liefersystem haben, dass wir die auch schnell prozessieren können. Es ist vor allen Dingen ein Perspektivwechsel gewesen, der dann ganz, ganz interessante Potenzial in der Organisation freigesetzt hat, die dazu geführt haben, dass wir heute so ein, ja, ich sag mal, ein höherwertiges, reiferes Logistiksystem haben als vor dieser Veränderung.
Jetzt kann man solche großen Veränderungen, die du gerade beschreibst, natürlich nicht alle auf einmal angehen. Ihr müsst eine gewisse Roadmap gehabt haben. Kannst du uns diese Roadmap beschreiben? Wie seid ihr als erstes vorgegangen? Also erstmal hast du gesagt, wir haben nochmal die Why-Frage gestellt und haben es nochmal wirklich in Frage gestellt und haben nochmal eine Vision, uns gemeinsam eine Vision versammelt sozusagen. Das ist vielleicht der erste Schritt, aber dann muss man auch wirklich ans Eingemachte gehen und wirklich mal planen, wie die nächsten 33 Monate bis heute sozusagen dann ablaufen. Vielleicht gib uns einen kleinen Einblick, wie ihr da vorgegangen seid.
Ja, das ist eine super Frage. Ich kann sagen, eine Roadmap in der Hinsicht, dass wir wussten, wohin wir am Ende wollten, hatten wir. Ja, mhm. Wir wollten wirklich ein Next-Level-Liefersystem haben. Wir wollen ja so im Aftermarket-Bereich so berühmt sein wie ein Amazon im B2C. Also wollen wir auch den gleichen Status haben in dem Aftermarket-Geschäft. Also das ist so unsere Langzeit-Vision. Und wir haben die Roadmap, die ich mit meinem Leadership-Team zusammen aufbaue, die hat immer 3 Monate. Ja, wir arbeiten da im OKR-Sprintzyklus, wo wir sagen, wir definieren für die nächsten 3 Monate unsere Projekte, die wir einzeln mit den 14 vorhin angesprochenen Purpose-Teams treiben. Und wir definieren auch die Outputs. Und alle 3 Monate veröffentlicht dann das Leadership-Team und ich der gesamten Organisation, was wir gemacht haben, wie gut wir es geschafft haben, was wir im nächsten Quartal machen. Und so arbeiten wir uns von Quartal zu Quartal. Das heißt, wir sind jetzt gerade im 11. oder haben gerade den 11. OKR-Zyklus abgeschlossen, sind im 12. und alle 3 Monate reorientieren wir uns, um zu gucken, machen wir noch das Richtige? Sind es die richtigen Projekte, die auf die Lieferperformance, auf die Ressourcenkonsumierung, auf die verschiedenen Themen einzahlen, damit die Organisation so performen kann, wie wir uns das als Leadership-Team vorstellen? Und das heißt, wir haben also in dem Sinne keine Roadmap, wir haben einen Endpunkt und wir haben diese 3-Monats-Sprints und arbeiten uns da wirklich iterativ vor, um dann einen Reifegrad der Organisation immer zu erhöhen. Und wir reden heute von Level 3. Ja, wir haben damals mal mit Level 1 gestartet und wir wissen auch schon, wie das Level 4 dann aussieht und haben bestimmte Schwerpunktthemen pro Level und sehen, dass wir auch das absichern können. Also die Themen, die wir vor 2 Jahren diskutiert haben, die sind heute gelöst und durch Absicherungsmaßnahmen bzw. durch Power BIs und Automatismen nicht mehr die gleichen, die wir im Augenblick diskutieren. Und ja, so sieht man einfach, dass der Reifegrad der Organisation sich in den letzten 2,5 Jahren sukzessive nach oben entwickelt hat.
Aber du hast halt eben diesen Endpunkt beschrieben, der noch so ein bisschen schwammig klang. Du hast gesagt, ja, dass wir wollen am Ende so performant sein wie ein Amazon beispielsweise. Kann man verstehen, aber das muss auch irgendwie messbar dann dokumentiert werden beispielsweise. Was sind die KPIs, auf die ihr letztendlich schaut? Ist das eine Kundenzufriedenheit beim Endkunden oder bei euren Werkstattkunden? Da müssen natürlich auch gepaart werden mit finanziellen Zielen und so weiter. Was ist denn dieser Endpunkt und wie wird der gemessen? Wie wisst ihr, ob ihr am Ende dieser Roadmap da angekommen seid, wo ihr hin wolltet?
Das sehen wir in der Verfügbarkeit. Ja, der Verfügbarkeit unseres Assortments in den 157 Ländern. Das ist das, was wir als logistische Kundenzufriedenheit beschreiben. Da sind wir um 11 Prozentpunkte besser geworden und uns fehlen ganz wenige, um noch auf 100% zu kommen. Das ist für uns der Customer Experience Messpunkt und auch, dass wir ja in den letzten 18 Monaten 6 Kunden-Awards gewonnen haben, die das reflektieren, dass wir da mit der Messung auf dem richtigen Weg sind, was das Kundenfeedback angeht. Und das Zweite ist natürlich, dass wir das Ganze lean gestalten, ja, dass wir sagen, auch die Eindeckungszeiten, die wir haben und die Bestände, mit denen wir diese Performance erwirtschaften, dass die nach unten gehen. Und da habe ich ganz klare Ziele. Und wir haben es geschafft, also wie gesagt, 10% oder 11% mehr Lieferungen mit 20% weniger Bestand. Und da hat sich dann die Schere aufgemacht der Prozess-Exzellenz-Reise, die wir hinter uns haben, in den verschiedenen Reifegraden, wo wir heute aus einem Tagbestand ja 35% mehr Service-Level generieren. Mhm. Und damit zeigt sich im Prinzip, wie wir in diesen verschiedenen Teams, die unsere Supply Chain immer weiter verfeinert haben, dass wir genau das tun, was der Kunde will und genau das nicht tun, was der Kunde nicht bereit ist zu bezahlen oder nicht will. Und das hat mich auch sehr überrascht am Anfang, dass wir durch diese Arbeit vom Kunden rückwärts die Prozesse und die einzelnen Schritte in den, zum Beispiel bei der Inventory Policy, ja, wie wir unseren Sicherheitsbestand berechnen, dass man da sehr eng sehen kann, je näher und differenzierter ich das dem Kunden und Verhalten anpasse, mein Bestand, dass ich auch den Bestand, den ich vorher hatte, deutlich reduzieren kann, weil ich differenzierter in meine Supply Chain aufstelle.
Ja, jetzt hast du eben erwähnt, dass ihr vielleicht nicht eine klassische Roadmap hattet über 3 Jahre hinweg, wo man genau sehen konnte, erst kommt die Phase, dann wird das Projekt gestartet, dann das und dann kommt die Technologie dazu, sondern ihr habt es auf einem anderen Wege gemacht, aber rückblickend jetzt, kannst du ja sehen, was für verschiedene Schritte oder Maßnahmen ihr ergriffen habt im Laufe dieser 33 Monate. Lass uns da vielleicht exemplarisch, du kannst jetzt nicht jede Veränderung darstellen, aber so wichtige Stellschrauben, die ihr euch nacheinander vorgenommen habt, die dann wirklich am Ende zum Erfolg geführt haben. Und vielleicht auch das eine oder andere, was nicht zum Erfolg geführt hat, aber lass uns erstmal mit den erfolgreichen Sachen anfangen.
Okay, also was auf jeden Fall einer der wichtigen Faktoren war, ne, wir hatten diese 14 Purpose Teams, aber was ganz wichtig war, war die Inventory Policy. Ja, hier waren wir in der Vergangenheit universell unterwegs, hatten eine Policy und wir haben in dem Purpose Team haben wir angefangen, eine Differenzierung zu machen, erstmal in technische Güter und dann in kommerzielle Güter. Das heißt, wir haben unseren Demand-Pattern, was wir für diese beiden Segmente hatten, analysiert nach ABC, ja, nach Orderlines und nach Umsatz und zusätzlich dann eingeführt die Risk-Klassifizierung nach Regular, Irregular und Sporadic. Das heißt, wir haben also eine 27-Feld-Matrix, mit der wir arbeiten und wir haben angefangen, diese erstmal in zwei Segmente, nämlich wie gesagt technische und kommerzielle Güter zu trennen. Das heißt, wir hatten da unterschiedliche Serviceversprechen. Das war einer der wichtigen Schritte. Wir sind jetzt weitergegangen in diesem Purpose-Team, dass wir heute bis zu 30 verschiedene Produktsegmente je Markt eigen berechnen und dementsprechend genau, wirklich passgenau für das Segment die Bestände hinlegen, die der Kunde in den letzten 12 Monaten mit einem bestimmten Muster bestellt hat, um hier die Trefferquote für die Zukunft deutlich zu erhöhen und auch das nicht hinzulegen, was dem halt nicht entspricht. Und das ist eine, ich sag mal so, diese Reise dieses Inventory Policy Purpose Teams ist beeindruckend, weil da wirklich zweistellige Millionenbeträge an Beständen eingespart wurden durch diese sehr, sehr präzise Anpassung kundenrückwärts, das, was der Kunde will und für die Bestände und rauszunehmen, was der Kunde eben nicht will. Ja. Ein anderer wichtiger Punkt.
Ganz kurz nochmal dazwischen oder kleine Zwischenbemerkung. Die meisten Unternehmen haben ja im ersten Schritt schon mal Probleme damit, überhaupt die Sichtbarkeit über die Bestände zu haben. Das stelle ich mir bei euch auch als eine Herausforderung vor. Ihr seid sehr, sehr weit verzweigt. Du hast davon gesprochen, wie viele Produktionsstätten ihr beispielsweise habt. Das sind Flüsse und das sind Bestände bei Partnern, das sind Bestände im eigenen System und so weiter und so fort. War das eine Herausforderung für euch? Waren da Anpassungen nötig, dass ihr überhaupt erstmal Sichtbarkeit habt, wo welches Inventar zu welchem Zeitpunkt überhaupt ist und wie sich diese Flüsse in diesem ganzen System da darstellen?
Da kann ich meine Vorgänger nur einen großen Dank aussprechen. Also die Transparenz der Bestände ist extrem hoch. Wir haben in unseren Power BIs, und davon haben wir in der Logistik jetzt 222, im Augenblick haben wir alle weltweiten Bestände arbeitstäglich vorliegen. Wir wissen, wir haben also eine sehr hohe Transparenz. Die 26 Systeme der Logistik sind angeschlossen an ein Mesh-System und wir sehen wirklich, also Transparenz ist bei uns zum Glück nicht mehr so das Thema, auch wenn wir 5 verschiedene ERP-Systeme in der Welt haben. Und
genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, das ist der Klassiker.
Ja, da muss ich sagen, da haben andere vor mir sehr gute Arbeit geleistet, dass wir hier sehr gute Transparenz haben, was im Prinzip alle Prozessebenen angeht und die Verdrahtung dieser ERP-Systeme, dass wir also wirklich 100%ige Transparenz haben. Das war auch, gut, das ist ansprichst, ein wichtiger Punkt. Am 1. April 2023 habe ich eine globale Organisation eingeführt. Die gab es vorher noch nicht. Wir hatten nur eine regionale Organisation. Wir haben also direkt am Anfang eine globale Organisation eingeführt, die jetzt das heißt, ich habe für die Prozessketten, wie ich sie vorhin beschrieben habe, die 4 habe ich jeweils einen Global Process Owner, der nämlich genau mit diesen Power BIs weltweit die 100%ige Sichtbarkeit hat in den Lagern, in dem Bestellprozess, wie sich die Orderzustände befinden und die Prozessexzellenz von der globalen Sicht managen kann. Ja, ich unterscheide zwischen Prozessexzellenz und Fulfillment Excellence. Ja. Das heißt, der Global Process Owner ist verantwortlich dafür, dass er die Prozesse designt und sicherstellt, dass die Prozesse auch so durchgeführt werden. Und gerade diese Power BIs geben uns da mit dem Aging und dieser Transparenz die Möglichkeit, das auch weltweit gut zu tun. Und dagegen gibt es die Regional Operations Owner. Das sind die regionalen Teams, die dann die Performance managen in den Regionen. Die gucken, dass unsere globalen Prozesse auch an die lokalen Marktgegebenheiten passen und sicherstellen, dass das People Management vor Ort, dass wir dort die richtigen Kompetenzen und Capabilities haben, um die Performance in Summe zu machen.
Ja. Und nochmal, diese Transparenz in eure Bestände umfasst nicht nur alles, was in euren eigenen 4 Wänden stattfindet, sondern auch das, was in der Transportkette beispielsweise ist, in den Händen von Partnern, auf dem Schiff, im Container beispielsweise?
Ja, alles, was in ERPs vorliegt, ja, diese Transparenz von Abgangspunkt, Angangspunkt, die haben wir. Ja.
Okay, weil es manchmal auch eine Herausforderung ist, wenn Waren auf dem Transportweg beispielsweise in den Händen der Reedereien beispielsweise sind, dann ist es immer eine Herausforderung, dann auch zu wissen, wann ist wo, welches Schiff, welcher Container, wo gibt es eine Verspätung und so weiter und so fort. Also eure Transparenz ist nicht nur in den eigenen vier Wänden aus dem ERP gespeist, sondern erstreckt sich auch über die Systeme und die Bestände, die bei den Partnern sind. Oder willst du so weit nicht gehen?
Nee, so weit will ich nicht gehen. Also wir haben nicht alles mit Sensoren getrackt und können das in Echtzeit überall verfolgen. Und im Augenblick sind wir noch auf einem Reifegrad der Prozesse, wo das noch nicht notwendig ist. Ja, also nicht in der Fläche. Ja. Von daher, wir haben noch im Augenblick Themen, wo wir sagen, das wird uns helfen, ja, wenn wir in bestimmten Situationen, aber bei uns geht es im Augenblick in den nächsten Stufen, wir sind jetzt im 11. Sprint oder im 12. Sprint, bei uns geht es um die Antizipation. Ja. Wir haben viele Themen, die wir gerade in der Antizipation machen, wo wir den Lieferanten die nächsten 16 Monate Bedarf übermitteln und von denen bestätigt haben wollen, dass sie das auch liefern können. Wir gucken sehr viel in die Zukunft, ja, und arbeiten auch daran, dass wir Verfügbarkeit, die jetzt in den nächsten, wo wir schon absehen können, dass sie in den nächsten 4 Wochen knapp wird, bei unserer On-Chef Availability zum Beispiel, dass wir daran arbeiten. Die Ist-Transparenz über die Zuflüsse, das ist etwas, was das wir dann im späteren, das dann den Mehrwert erst bringt, wenn wir wirklich die anderen Prozesse vollständig unter Kontrolle haben.
Mhm. Nochmal zurück zum Thema Bestandsoptimierung. Da hast du gesagt, da seid ihr besser geworden. Was hat euch geholfen, den Bedarf beispielsweise besser zu antizipieren? Gibt es bessere Algorithmen, bessere Software, die es möglich macht? Worin besteht diese Veränderung, diese Verbesserung, die ihr da erzielen konntet?
Ach, das ist eine sehr tolle Frage. Ja, es geht genau darum, du bist am richtigen Punkt, um die Sales Forecast Accuracy. Ja, als ich gestartet habe, waren wir auf einem guten Niveau. Ein Mathematiker in unserem Bereich hat mir gesagt, wir sind eigentlich schon auf optimalem Wert für unser Geschäft.
Okay, hört man selten, aber gut.
Ja, das war, oder es geht nicht besser, so hieß es. Ne,
von dem, okay, das ist was anderes.
Und wir haben jetzt in diesem Purpose-Team Sales Forecast Accuracy sehr intensiv daran gearbeitet. Man muss sich vorstellen, wir haben 770.000 Part-Zeit-Customer-Combinations, die wir jeden Monat vorhersagen für die nächsten 12 Monate. Ja, wir haben den Demand der letzten 4 bis 5 Jahre uns generiert und können mit dem Demand unsere Advanced Analytics-Lösungen, ja, das ist vor allen Dingen Holt Winters, ja, das Exponential Smoothing und Arima für die Longtail, uns Ensemble-Modelle bauen, mit denen wir auf der Basis des Demands vom Jahr -2, -3 das Jahr -1 vorhersagen. Und das beste Modell, was wir da in der Vergangenheit finden, das nutzen wir dann für die nächsten 12 Monate. Ja, das war einer der großen Hebel, hier mit Advanced Analytics einen Schritt nach vorne zu gehen und das weltweit auszurollen. Wir haben dann angefangen, den S&OP-Prozess neu zu gestalten. Ich bin dafür auch der Process Owner weltweit und wir haben zum Beispiel einen Abgleich gefunden mit unserem Sales-Plan und dem Demand-Plan. Den können wir überleiten heute und damit sehr präzise Entscheidungen fällen, ob wir jetzt ein offensiveres oder defensiveres Szenario im Monthly Delivery Meeting angehen wollen, ja, oder Monthly Demand Planning Meeting. Es gibt also verschiedene Prozesse, verschiedene IT-Lösungen und jetzt auch das Thema Light GBM, also wir nutzen auch Machine Learning Modelle jetzt immer stärker, um unsere Sales Forecast Accuracy zu erhöhen und wir haben, seitdem ich mit dem Mathematiker gesprochen habe, haben wir jetzt unsere Forecast-Genauigkeit um 36% in den Monaten bis heute verbessert. Und das ist auch einer der ganz wenig, wie du es angesprochen hast, einer der großen Faktoren, der uns geholfen hat, dieses Time-Balancing, ja, zwischen dem, wie lange meine Lieferanten mich beliefern und ich, wie schnell ich die Kunden beliefer, dieses Balancing zu verbessern, weil ich das mit weniger Bestand hinbekomme, wenn natürlich meine Trefferquote im Forecast wesentlich höher ist. Und 37% macht hier eine Menge aus, ja, weil ich damit den Kunden viel besser vorhersagen kann, was sie eigentlich brauchen und damit mir auch weniger hinlegen muss, weil ich weniger Sachen mir hinlege, die ich eigentlich nicht brauche.
Mhm. Bemerkenswert besonders deshalb, weil sich die Welt sehr, sehr schnell ändert. Ich glaube, die Welt ist komplexer geworden und euer Geschäft noch schwieriger geworden, als es vielleicht vor 3 Jahren der Fall war. Und dann, wenn man ein System hat, das immer in die Vergangenheit schaut, kannst du ja schlecht Veränderungen im Markt beispielsweise antizipieren. Ich sage nur das Thema Zölle beispielsweise. Ich sage nur das Thema, wie schnell ist der Übergang vom Verbrenner zum Elektromotor beispielsweise. Also Dinge, die im Flug sind, die einen unmittelbaren Einfluss wahrscheinlich auf euer Geschäft haben. Und wenn man immer nur in die Vergangenheit schaut, ist es schwierig vorherzusagen, wann jetzt diese großen Veränderungen in der Echtzeit sozusagen zu bemerken. Deswegen ist eine Forecast-Accuracy-Veränderung von 37% schon sehr, sehr beeindruckend. Oder liegt da falsch, dass gerade dieses Ersatzteilgeschäft eigentlich noch relativ beständig ist im Vergleich zum anderen Geschäft, wo ihr OEMs beliefert?
Du hast recht, es ist volatiler geworden. Wir haben das Thema Peak Orders, wir haben Demandveränderungen, wir haben irgendwelche Shifts in den VIOs, also in den Vehicles in Operations, wo auf einmal wir Demandspitzen kriegen, die wir vorher so nicht gesehen haben. Oder wir haben auch das Thema mit dem saisonalen Zyklen. Ja, wenn das Wischergeschäft, was jetzt im Winter vor allen Dingen stark ist, wenn da ein starker Winter ist, dann wird das wesentlich stärker, werden Wischer nachgefragt. Wenn der Winter nicht so stark ist, haben
oder
wir...
Oder irgendwelche Rückrufaktionen und solche Dinge, was auch nochmal so ein Wildcard ist,
kann
auch
genau, das sein. Genau, das sind solche... Solche Events, die sehr schlecht vorhersagbar sind. Du hast aber angesprochen, und ich habe es vielleicht noch nicht ganz gesagt, wir haben in unser Modell auch Go-to-Market-Informationen eingebaut. Das heißt, wir haben, wenn wir zum Beispiel Preisveränderungen machen, wenn wir Face-in-Face-out-Produkte haben, Neuanläufe und so, die bringen wir auch in unseren Sales-Forecast mit rein, die natürlich nicht Demand-Historien basiert sind, sondern die dann wirklich auch in die Zukunft gucken und diese Effekte, die wir ja selbst beeinflussen können, berücksichtigt. Ja. Und wir haben auch ein ganz spannendes Projekt im Augenblick, wo wir gucken, dass wir den Fahrzeugpark in der Region vorhersagen, ja, mit Daten und von dem Fahrzeugpark, den Vehicles in Operation an der Region, in dem Geofence, mit den Austauschwahrscheinlichkeiten einen digitalen Zwilling von dem Demand-Träger erzeugen. Und das versuchen wir gerade mit unserem Sales-Forecast-Algorithmen zu verdrahten, sodass wir wirklich dazu kommen, dass wir die 1,5 Milliarden Fahrzeuge, die wir im Markt auf der Welt haben, immer besser zu verorten zu können und deren Ausfall- und Ersatzteilbedarfsnotwendigkeit immer besser vorhersagen können. Und das ist was sehr spannend ist, weil die Fahrzeuge sind ja alle da, die wir bedienen. Ja, unser Markt ist da und den jetzt digital abzubilden und genauer vorherzusagen, ist eine Reise, bei der wir noch lange nicht am Ende sind. Und es ist wirklich spannend zu sehen, wie die Teams und wir da auch mit dem Thema jetzt Machine Learning, Light GBM, jeden Monat Prozentpunkte besser werden. Und das ist im Augenblick das, an dem wir gerade im 12. Sprint sehr intensiv arbeiten.
Ja, jetzt haben wir relativ viel Zeit verbracht mit Beständen und Bestandsoptimierung. Ist aber auch notwendig. Ich meine, das ist so das Kernstück ja auch eures Projekts. Und das ist wirklich der riesengroße Stellhebel. Was gibt es für weitere Stellhebel? Lass uns mal Richtung Transport vielleicht gehen. Vielleicht gibt es da noch Optimierungen. Transportnetzwerk. Es geht auch um Schnelligkeit. Es geht auch um schnelle Märkte zu beliefern, verlässlich. Habt ihr da große, wichtige Änderungen vorgenommen, die erwähnenswert sind?
Hier sind wir noch wahrscheinlich gerade auf der Reise. Das ist wahrscheinlich alles noch Work in Progress. Wir sind ja sehr stark Demand-Inventory-Plan und dann Source-Plan getrieben mit dem Fulfillment in den Lagern. Wir sind beim Transport noch am Anfang der Reise. Wir digitalisieren hier sehr viel. Wir haben beim Transport auch viele Projekte, aber ich sag mal so, da sind wir im Augenblick mit der Digitalisierung beschäftigt.
Aber war das von vornherein so geplant, dass ihr erstmal sozusagen an der Bestandsoptimierung arbeitet und alles, was Transport bezogen ist, erstmal im zweiten Schritt macht? War das so geplant? Gibt es Gründe, warum ihr das so angeht? Oder ist es einfach bei der Bestandsoptimierung so viel zu holen und bei dem Transport eher weniger? Fällt es nicht so ins Gewicht? Oder wie darf ich deine Aussage da interpretieren?
Wir haben im Prinzip den Kunden, der bestellt und der braucht dann seinen Transport. Mhm. Und wenn ich 100.000 Endpunkte anfahren muss, dann kann ich halt bei der zeitlichen Notwendigkeit meines Bedarfs nicht unbedingt auf den Füllfaktor in allen Ländern arbeiten. Das heißt, wir haben hier weniger den Optimierungshebel als in anderen Bereichen.
Tatsächlich, spannend. Okay, hätte ich jetzt eher gedacht, beispielsweise, wenn du hast vorhin über das Thema Luftfracht gesprochen, dass es auch eine Rolle spielt, weil es schnell gehen muss manchmal, aber es ist wahrscheinlich ein riesengroßer Push unterwegs, so wenig Luftfracht wie möglich in Anspruch zu nehmen und alles über andere Transportwege zu regeln beispielsweise. Kein großer Stellhebel oder doch?
Luftfracht ist bei uns ein sehr kleiner Stellhebel, weil wir sehr wenig fliegen. Wir fliegen wirklich sehr wenig.
Das wollte ich hören. Gut, dass ich es dir entlockt habe. Es hätte ja sein können, dass ihr ständig irgendwie im Notfall auf Luftfracht zurückgreifen müsst. Also ich gehe davon aus, dass es wirklich nur im Notfall stattfindet, aber gern dazu mehr von dir.
Ja, ich meine, ich bin damals groß geworden in der Logistik, wo mir gesagt wurde, Luftfracht ist ein Zeichen für nicht gute Logistik und wir versuchen so wenig wie möglich zu fliegen. Ja, es ist erstens teuer und zweitens ist es in der CO2-Bilanz deutlich herausragend negativ. Von daher ist Luftfracht tunlichst zu vermeiden mit guter Planung und Anticipation und anderen Algorithmen. Und das Arsenal an Möglichkeiten, das da besteht, vorhersagbare Themen abzufangen, ist groß und daran arbeiten wir.
Okay, aber nochmal zurück, ich setze es jetzt nochmal im Verhältnis zu der Aussage, die du vorhin gemacht hast, wo du gesagt hast, ja, Transparenz in Bezug auf Bestände, was bei unseren Transportdienstleistern beispielsweise gerade unterwegs ist, Das ist nicht der erste Schritt gewesen. Also wir haben erstmal Transparenz intern geschaffen und da ist noch Verbesserungsbedarf, alles was das externe Netzwerk angeht. So, und das ist in Verbindung mit der Tatsache, dass es, glaube ich, aus meiner Sicht auch im Transportnetzwerk noch viel Optimierungsmöglichkeiten gibt. Was sind denn so eure nächsten Schritte, wie ihr das auch in Angriff nehmen könnt?
Indem wir es vermessen. Ja. Wir vermessen im Augenblick sehr intensiv unsere Transport-Lanes mit den Ist-Zeiten und wir arbeiten intensiv daran, dass wir die On-Shelf-Availability, ja, dass wir die hochhalten. Ja. Wir haben also definierte Sicherheitsbestände in den LDCs und gucken, dass die grünen Bestände, wie wir das nennen, dass die voll sind. Und wenn die voll sind, dann trifft eine Order auf ein On-Shelf-Material und es wird dann halt am nächsten Tag geschippt. Ja, und darin liegt eigentlich für uns der Mehrwert. Wir müssen gucken, dass wir nicht innerhalb des Netzwerkes Sonderfahrten machen müssen. Ja, dass wir zum Kunden hin schnell liefern müssen, ist verständlich. Und da haben wir in den verschiedenen Regionen auch sehr ganz unterschiedliche Zeit- und Kostenanforderungen. Ja, da gibt es in China die schnelle Supply Chain, in Indien auch ganz schnell. In Brasilien haben wir die Nota Fiscal, das dauert auch ein bisschen länger. Und in Europa ist es sehr, sehr Full Truckload und auch kostengetrieben. Aber in Summe ist es so, dass wir gucken, dass wir im Netzwerk das Thema des teuren Transportes weitgehend vermeiden.
Okay, jetzt haben wir über Bestände gesprochen, Bestandsoptimierung, Transportoptimierung. Was für weitere wichtige Stellschrauben habt ihr schon gestellt bzw. wollt ihr noch stellen im Kontext von diesem Projekt?
Wichtige Stellschraube für mich sind einfach die Leute, die Menschen. Ich glaube, wir haben hier noch ein Potenzial, beziehungsweise wir haben mit dem Projekt ein Potenzial freigelegt, was eigentlich keiner sich so richtig vorstellen konnte. Ja, ich gehe in Richtung High-Performance-Supply-Chain. Und hier nutzen wir viele Ideen aus dem Lencioni High-Performance-Team-Management. Ja, weil Promise Chain ist natürlich geeignet dafür, weil jeder in der Kette ist entscheidend. Ja. Jeder hat seinen Beitrag und kennt auch seinen Beitrag zum Gesamterfolg. Und wir haben diese fünf Dimensionen der Veränderung, nämlich den Purpose, die People, das Thema Prozesslandschaft, das Thema Passion for Data und Performance Culture aufgesetzt und diese fünf passen mehr oder weniger gut zu den fünf Kriterien von Lencioni und ich sehe, dass wir in Zukunft immer stärker in den agilen Teams arbeiten und uns darauf verlassen, dass die Mitarbeiter hoch motiviert sind, wirklich Spitzenleistungen zu bringen und das ist das Schöne, was auch in dieser Promise Chain bei uns im Bereich in den letzten Monaten so deutlich wird, dass die Leute wirklich extrem viel Spaß daran haben und Freude am Job, weil sie sehen, was ist mein Beitrag zu dem lachenden Kunden am Ende und sie sehen, dass es für sie auch persönlich sehr viel Sinn stiftet, wenn man weiß, was man geschafft hat und auch das Ende der Kette und den eigenen Beitrag zum Gesamtbeitrag des Unternehmens sieht und das ist, glaube ich, ein großes Feld, in dem wir in Summe noch weitergehen können. Wir haben da wirklich, Spitzenleistungen auch schon freigelegt und ich glaube, das geht noch viel weiter, weil das ist so ein Kontrapunkt gegen das, was wir immer technisch oder prozessual versuchen, in der Logistik abzuarbeiten. Wir haben noch beim Thema High Performance und in der Supply Chain High Performance Team haben wir, ich glaube, in Deutschland, Europa und in der ganzen westlichen Welt noch einen großen Hub, den wir bringen können, weil wir sind People-Business. Ja. Ich sag mal so, 70% meiner Arbeit sind People. Und wenn die motiviert sind, den Last Mile zu gehen, dann kommen auf einmal Potenziale frei, die eigentlich ungeahnt sind. Und das ist eigentlich das Schöne auch der letzten 33 Monate, dass es wirklich nach den ersten 6 Monaten, wo es ja vielleicht auch anstrengend für mich war, viel Energie reingebracht hat, die Teams aufzusetzen, zu überzeugen, zu unterstützen, dass dann Flow reingekommen ist, ja, dass wirklich dann die Teams auch pullen. Ja, heute laden mich die Teams ein und sagen, komm nochmal, wir zeigen dir nochmal, was wir noch gemacht haben. Und auf einmal lässt sich die 27-Feld-Matrix auch im SAP abbilden und es kommt ein Flow in die Organisation rein, der mich teilweise sprachlos lässt.
Finde ich interessant und finde ich spannend, finde ich gut, dass du das so formulierst. Der Stellenwert, die Wichtigkeit des Teams und des Mindsets der Leute und der Menschen, die in der Supply Chain arbeiten, weil häufig kann man heutzutage den Eindruck gewinnen, als wenn es nur eine Frage der Zeit ist, bevor das, was im Moment von deinem Team gemacht wird, irgendwann durch Algorithmen ersetzt wird oder durch KI-Bots oder wie auch immer ersetzt wird, dass alles automatisiert wird und jetzt nur noch dieser All-Out-Push ist sozusagen, Leute durch Maschinen und KI zu ersetzen. Und es ist gut und schön und erfrischend zu hören, dass du einen hohen Stellenwert auf dein Team, auf den Menschen in der Supply Chain legst.
Ja, danke, Boris. Das ist mir ein echtes Anliegen, weil ich, das ist was wirklich das Faszinierende auch der Reise war. Und ich sage sogar, ich gehe sogar so weit. Das heißt, wir haben eigentlich als beim Thema Leadership die Rahmenbedingungen zu schaffen für solche Wachstums- und Entwicklungsstories. Und in den Teams könntet ihr locker 20, 25 Leute sagen, die in den Teams waren und informelle Leader geworden sind und jetzt ganz hervorragende tolle Jobs haben, einen tollen Job machen. Da ist wirklich die Aufgabe des Management, die Roadblocks zu entfernen, zuzuhören, einfach mal auch Verbindungen herzustellen zwischen den Teams. Und ich habe das vom Ancelotti, dem Carlos Ancelotti gelesen. Das fand ich damals sehr, sehr beeindruckend. Ja, der hat gesagt, seine Hauptaufgabe ist, dass die Spieler, ja, der war ja Trainer, einer der berühmtesten Fußballtrainer überhaupt, seine Hauptaufgabe war, dass die Spieler Spaß am Spiel behalten. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die ich mir auf die Fahne schreibe, dass ich gucke, dass meine Mannschaft trotz des Stresses, den wir in der Logistik haben, und den haben wir jeden Tag, ja, mit den Orderlines, die schief laufen, mit den Lieferanten, die nicht liefern und so weiter, ja, dass sie den Spaß an der Logistik behalten. Und wenn der da ist, dann mache ich mir um die Zukunft und vor allem auch eine menschenbasierte Logistik in der Zukunft gar keine Sorgen, weil die Aufgaben sind so komplex. Wir haben die Physik dabei, wir haben den Informationsfluss dabei, das zusammenzubringen. Also bis das humanoide Roboter machen können, das wird lange dauern. Ich bin ein großer Freund, Sachen zu automatisieren, die nicht mehrwertstiftend sind, die sozusagen Aufgaben sind, die Roboter besser können. Wir müssen gucken, dass wir bessere Menschen werden und nicht bessere Roboter. Und damit können wir ganz andere Potenziale freilegen, die aus meiner Sicht noch ungeahnt sind.
Matthias, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch das Stichwort Zukunft nochmal aufgreifen. Einfach mal zu schauen, ihr seid jetzt weit gekommen, 33 Monate, viel erreicht, haben wir gerade beschrieben. Wenn du jetzt so auf die nächsten unmittelbaren Dinge schaust, die jetzt passieren müssen, damit das auch weiterhin erfolgreich bleibt und auch sticky wird sozusagen, damit ihr dann nicht wieder und ein bisschen abrutscht wieder. Was sind so die nächsten unmittelbaren Ziele und Projekte, die ihr euch vorgenommen habt im Kontext dieses Projekts?
Also ganz klar, wir wollen auf 100%ige Verfügbarkeit. Dafür haben wir unseren Plan und in die Antizipation reingehen, beziehungsweise haben da viele Ideen in den Purpose-Teams, die Antizipation so zu machen, dass wir die Eskalation vor dem Kundenwunschtermin haben und nicht, wenn der vorbei ist. Also Antizipation ist das Thema, AI ist das Thema. Wir gehen sehr stark in ganz viele kleinere und mittelgroße Projekte in den Purpose-Teams, die sich dem Thema AI und Agenten beschäftigen und ja, das Thema End-to-End-Fulfillment. Ja, wir wollen also die Logistik hat heute 7 oder 8 cross-functional Purpose-Teams mit anderen Bereichen. Wir wollen das Thema größer spannen in Richtung End-to-End-Fulfillment und die anderen Funktionen, das heißt der Einkauf, die Qualität und die Produktion mit ins Boot holen, um ja den Schulterschluss als Fulfillment-Organisation zu machen und nicht nur als Logistik mit guten gemanagten Schnittstellen.
Sehr schön. Dabei wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Matthias, vielen Dank für den tollen Einblick ins Projekt. Ich habe schon viel von dem Projekt gehört, wollte aber nochmal näher wirklich hinter die Kulissen schauen. Ich glaube, diesen Einblick hast du uns heute gegeben. Man kann ja nur so viel erfahren, wenn man mal hört, man hat einen Preis gewonnen und liest einen kurzen Artikel dazu. Das ist eine Sache, aber mal wirklich aus erster Hand sozusagen erfahren, was hinter den Kulissen los ist, finde ich immer sehr, sehr spannend. Und dafür danke ich dir sehr, sehr, dass du heute dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Boris, ich danke dir für das Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal.
So, das war der BVL-Podcast mit Matthias Hülsmann von Bosch. Ich hoffe, euch hat gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.